Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 68 von Radio Ravnica. Und heute eine besondere Folge, denn es ist die erste, nachdem Weisen Games oder auch Franz, wie man ihn auch kennt, quasi vom Podcast sich verabschiedet hat. Und ich habe mir aber einen sehr guten Ersatz da gesucht, und zwar in Form von Trommelwirbel. Marc, hi, wie geht's dir?
Hi. Ja, gut, ich freue mich hier zu sein.
Ja, viele Leute kennen dich vielleicht schon von deinem YouTube-Kanal auch als MTG Blackset. Aber ja. Was machst du außerdem sonst noch? Du hast ja noch ein bisschen was mehr quasi in der Welt von Magic zu tun.
Ja, also ich spiele halt jetzt mein halbes Leben lang. Hm. Und ich bin ja auch als Judge unterwegs. Und ich spiele das Spiel sehr, sehr erfolgreich, auch auf Turnierebene tatsächlich.
Ah, crazy. Ja, wirklich. Du spielst schon. Was war das erste Set, was du damals gespielt hast, als du angefangen hast?
Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich ein paar Karten in der Hand hatte, dann Pause gemacht habe, dann Aufmarsch rauskam und ich da richtig angefangen habe zu spielen. Aber davor, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ich würde lügen, wenn ich jetzt ein Set sagen würde.
Ja, aber ganz kurz, damit die Leute dich ein bisschen verordnen können, was ist denn dein Lieblingsformat, dein Lieblingsdeck und deine Lieblingsfarbe?
Mein Lieblingsformat ist tatsächlich Legacy. Meine Lieblingsfarbe ist gleichzeitig auch mein Lieblingsdeck, und zwar Mono White, also Death and Taxes. Mhm. Und dazu liebe ich auch den Trivia-Satz immer wieder zu sagen. Und zwar, der Name von Death and Taxes ist dadurch entstanden, dass damals die Leute gesagt haben, es wird in immer drei Sachen geben. Death, Taxes, also Tod und Steuern, weil das wird es immer geben, und White Weenie.
Ja, das ist tatsächlich was, das wusste ich, bevor du es mir gesagt hast, auch noch nicht. Dass es daher kommt. Ich dachte mal, das hat irgendwas damit zu tun wegen dem Talia-Effekt, weil es quasi die Spell.
Weil es Text. Genau. Ja, Death and Taxes war ein Deck, bevor es Talia gab.
Ah, okay. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen. Und ich finde auch, wie gesagt, eine sinnvolle Ergänzung, dass du hier ein bisschen, so ein bisschen die erfahrenere Magic-Sparte so ein bisschen mit abdeckst, weil ich und Franz ja dann doch uns sehr in der Standard maximal Pioneer und Modern Magic Arena Welt so ein bisschen aufgehalten haben, und dementsprechend gut, dass du an Bord bist, gut, dass du ein bisschen mehr Einsicht geben kannst in auch ältere Formate, und das wird auch heute schon direkt notwendig werden, denn wir reden über drei Themen. Einmal ganz kurz über das aktuelle Spielen von Magic the Gathering in Deutschland zur aktuellen Lage, wo es ein paar News gab. Einmal in der Magic-Welt und einmal darüber hinaus, aber das wird ihr ja schon mitbekommen haben. Dazu kommen wir später. Dann eine ganz kurze Ankündigung zum Kaladesh Remastered auf Magic Arena. Und dann zu guter Letzt, ihr habt es schon euch wahrscheinlich gedacht, werden wir über unsere Top 5 Commander Legends Previews reden. Und dann über das Set noch ein bisschen allgemein und was sich damit auf sich hat, wie man es spielen sollte, was die Idee dahinter war und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir steigen erstmal ein mit einer sehr wichtigen News, auch wenn es jetzt nicht mehr so aktuell ist. Und zwar, das VPN-Play in Europa wurde von Seiten von Wizards of the Coast offiziell ausgesetzt. Das Ganze war eine Woche vor dem offiziellen, sag ich mal, deutschlandweiten Lockdown-Light, wie er ja jetzt in den Nachrichten quasi genannt wird, oder? Das war schon eine Weile früher.
Ja, nee, meines wäre eine Woche vorher gewesen, dass man das ausgesetzt hat, offiziell.
Mhm, genau. Und das bedeutete quasi, dass halt Pre-Release, Commander-Events, Friday Night Magics und so weiter halt alle nicht mehr buchbar waren über das Programm.
Die kompletten sanktionierten Spiele, genau.
Genau, alle sanktionierten Spiele. Und dazu hinaus drüber noch kam natürlich dann der allgemeine Lockdown, der über Deutschland quasi gelegt wurde, im Sinne von, dass alle Freizeitaktivitäten, Oper, Kinos, Theater, was auch immer, aber halt eben auch die Spielaktivitäten im Local Game Store nicht mehr möglich sind, das halt nicht mehr erlaubt ist zu der zeitigen Zeit. Und es ist traurig, dass wir da jetzt nochmal wieder durch müssen. Ich weiß noch, wie ich damals zum ersten Lockdown meinte, aber wenn wir uns jetzt zusammenreißen, dann wird's ja bald wieder. Jetzt haben wir es tatsächlich wieder mit der Grippewelle zusammen, hat das Ganze nochmal ein bisschen was an Aufwind bekommen. Und deswegen, auch wenn ihr vereinzelt vielleicht Läden bei euch in der Umgebung habt, die das Spielen eventuell sogar ermöglichen oder erlauben, überlegt es euch wirklich 2 bis 3 bis 4 Mal, ob ihr das wirklich machen wollt, denn diese Regelungen, die sind oder halte ich zumindest für richtig und wichtig. Und je eher und wie enger wir uns dran halten, desto eher und schneller können wir dann auch wieder zum Spielen nach draußen gehen. Aber es gibt da noch ein paar Optionen, die ihr auch machen könnt, wenn ihr zu Hause spielen wollt. Zum einen die offiziellen Kanäle für Online-Play von Magic the Gathering. Magic the Gathering Online, ein längeres Programm, was sämtliche Formate unterstützt. Magic Arena für hauptsächlich Historic und Standard und Draft von den neueren Sets. Und tatsächlich noch eine App, zu der es auch ein sehr, sehr schönes Video von Tolarian Community College gibt, wie man sich das einrichtet. Und zwar Spelltable, was quasi euch Paper Magic über Webcam oder einer anderen Kamera ermöglicht. Und das sind so die Sachen, die wir euch empfehlen können. Ich weiß nicht, hast du schon, Marc, hast du schon irgendwie viel auch remote spielen können? Oder ist das was, woran du jetzt erstmal kein Interesse hättest?
Also ja, ich habe remote gespielt. Natürlich Arena immer mal wieder so nebenbei. Mhm. Magic Online habe ich mich vor langer Zeit raus verabschiedet. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es aktuell auch wieder ein bisschen am Boomen ist. Und tatsächlich über Remote Play mit richtigen Karten, jetzt nicht direkt über Spelltable, sondern einfach nur über Discord, habe ich schon einiges gespielt tatsächlich.
Ja.
Und das ist kein richtiger Ersatz. Es fehlt einem doch irgendwo. Aber man hat zumindest Karten in der Hand, die man mischen kann. Das ist schon ein großer Vorteil.
Genau. Und ich glaube, du kannst auch von Seiten von dem Spielladen, wo du arbeitest, sagen, dass die Läden weiterhin offen haben. Der Einzelhandel darf weiter bestehen. Das heißt, wenn ihr euch Produkte kaufen wollt, Deckboxen, Booster, sonst was, auch gerade Pre-Release-Kits wird jetzt, glaube ich, interessant werden. Könnt ihr sie nach wie vor kaufen? Oder ist es oder?
Ja, tatsächlich sind die Läden offen.
Ja.
Man kann dort Dinge kaufen, die werden auch weiterhin beliefert.
Mhm.
Nur man darf halt nicht vor Ort spielen.
Genau.
Das Pre-Release wird zum Teil eben auch über dieses Remote-Play stattfinden können, dass man halt wirklich sagt, man hat eine gewisse Anzahl an Leuten, die sich ein Pre-Release-Kit gekauft haben und das mit nach Hause nehmen, sich dann zusammen irgendwo dann treffen, über irgendeine Plattform miteinander kommunizieren, dort dann eben ein Deck bauen und dann eben über Remote-Play ein oder zwei oder drei Runden gegeneinander spielen. Natürlich ist das Ganze auf so einer, ich sag mal, auf einer Vertrauensebene irgendwo schon, weil je nachdem, wo man bestellt könnte, im Internet könnte man die Karten ja schon teilweise vorher haben.
Klar.
Aber das ist im Laden ja nichts anderes.
Eben, das ist ja das Ding. Und es geht ja wirklich um das in Kontakt bleiben mit der Community eigentlich mehr als, dass man jetzt irgendwelche Turniere oder Turnierpreise sich holen wird. Und halt, wie gesagt, hier nur der Hinweis, informiert euch online, wie es eurem Local Game Store geht, ob ihr da noch Sachen bestellen könnt, wie ihr sie holen könnt effektiv und welche Event-Optionen es gibt, auch gerade zur Corona-Zeit. Sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Aber von diesen restriktierten News zu noch kleinen News, die wir in dieser Folge nur mal kurz am Rande erwähnen wollen, wo wir vielleicht in der zukünftigen Folge mal ein bisschen eher drauf eingehen. Und zwar Color Dash Remastered wurde angekündigt, die zweite Edition aus der Remastered-Reihe, erscheint auch schon am 12.11. auf Magic Arena und beinhaltet wie Amonkhet Remastered eine Mischung aus den beiden Blocksets, also in diesem Fall Color Dash und Aether Revolt plus X. Dieses X ist quasi hier noch nicht bekannt, das war bei Amonkhet Remastered war das Thoughtseize, Wrath of God und noch viele, viele anderen Karten, die halt einfach ein gewisses Power-Level mit reingebracht haben für Formate wie Historic, vorbereitet haben auf Pioneer, was ja auch noch rauskommen soll. Und es sind, glaube ich, bisher noch nicht alle Karten bekannt. Es gibt eine Online-Galerie, wo man sich einen Großteil der Karten schon angucken kann, aber die Kommunikation ist da so ein bisschen schwierig. Also es gab Karten, die gefehlt haben, zum Beispiel den Windling, oder wie heißt das nochmal? Wildling Constrictor, die Schlange mit den 1-1-Marken.
Ah ja, genau.
Genau, die hat gefehlt in der Gallery. Aber wurde dann über Twitter nochmal, beziehungsweise über Reddit bestätigt, dass die aber trotzdem im Set drin ist. Dementsprechend halten wir da mal ein bisschen die Lauscher offen. Es gibt einen Pre-Order für das Set auf Arena für 29,99. Kriegt ihr 10 Booster, 4-mal die Karte Aether Hub mit einem Alternative Art Skin. Also diese typischen MTG Arena Full Art Gedöns oder halt ein alternatives Artwork. Und 3 Draft Tokens. Und wie gesagt, wir halten mal da ein bisschen noch das Auge drauf, was da noch für Ankündigungen kommt. So eine Karte zum Beispiel, die auch in vielen Formaten gespielt habe, ist Walking Ballista. Und die taucht zum Beispiel im Remaster aktuell noch nicht auf, was ich dann doch schon irgendwie verwunderlich finde, gerade wenn man sich überlegt, dass man ja auch irgendwann oder dass man ja eigentlich ein gewisses Power-Level an Karten auch bei auf Arena eigentlich haben möchte. Aber ja, als nächstes übrigens, das nächste Remaster-Set auf Arena wird tatsächlich Time Spiral Remastered werden. Oh Gott, ich verschlucke hier meine Zunge. Aber das kommt ja auch in Paper raus. Aber ja, wie ist denn deine Meinung zu Kaladesh Remastered oder zu Kaladesh erstmal allgemein? Wie hast du das Set damals wahrgenommen?
Kaladesh und Edelwold war so The Treasure Hunt.
Ja, das stimmt, mit den Lotteriekarten, ne?
Ja, gerade für einen Store, da war es damals ganz, ganz schlimme Zeit, weil die Verkaufszahlen gingen runter, weil die Sets immer schlechter wurden und es wurde versucht, mit den Expeditions dagegen zu steuern.
Ja.
Hat so minder gut geklappt. Ich finde es super gut, dass sie die Walking Ballista rauslassen zum Beispiel.
Echt? Wie kommt's?
Ja, aus dem Grund heraus, weil sie haben Heliod im Format.
Meinst du für Historic, ne?
Ja, genau.
Ja.
Das ganze Set ist ja nur für Historic, soweit ich weiß.
Ja, 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 genau. Also es ist halt hauptsächlich ein Draft-Set und wie gesagt, es sind ja noch die Gerüchte da draußen, dass Pioneer irgendwann kommen soll, aber klar,
ja, aber Pioneer ist ja auch schon gebannt. Warum sich die Mühe machen, sie rein zu programmieren?
Ja, du hast da schon einen Punkt. Ich glaube, ich bin da einfach nur ein bisschen enttäuscht, weil Walking Ballista tatsächlich eine Karte ist, die mir sehr gut gefallen hat.
Mir auch, also ich spiele sie ja immer noch.
Ja, das stimmt. Ich habe auch, das war so frustrierend, weil sie hat ja einen Reprint bekommen in Double Masters. Und da habe ich mir ein Playset bestellt, nur um dann am Tag, wo sie angekommen ist, die Mitteilung zu bekommen, dass ein Pioneer Walking Ballista gebannt ist. Und die habe ich mir explizit für Heliod Combo geholt. Und dachte mir so, ah, nice. Scheiße. Aber hey.
Ja. Was kann halt passieren, wenn man Powerful Cards hat. An genau. sich finde ich halt noch, dass sie in Kaladesh und in Edrevolt halt gefährlich nahe an diesen Anfängen der Bandlist, der Standard-Bandlist rangehen. Da sind ja einige Karten dabei, wo man sagt, Smugglecopter oder eben auch die Zaheli-Kombo ist ja auch aus diesen Blöcks. Blöcken? Blöcken,
ja. Oder Sets
und
von einem Block.
Das ist halt gefährlich, je nachdem, was sie da noch mit reinbringen.
Genau, das ist übrigens auch noch so ein Ding. Neben Walking Ballista fehlt momentan noch der Felidar Guardian. Und tatsächlich auch Smugglers Copter, was mich zur Versuchung verleitet, dass das vielleicht tatsächlich dass das ein Call von denen war, dass sie gesagt haben, okay, die Karten wollen wir nicht reinbringen, aus bekannten Gründen, weil sie halt einfach zu busted sind. Tatsächlich von meiner Seite aus, Kaladesh war gerade da nicht ganz brandneu, aber zumindest aktuell im Standard, als ich angefangen habe tatsächlich. Und ich weiß noch, ich fand das ziemlich nice mit dem Vehikeln und auch das Mado Vehicle Stack von damals. Ist eins, woran ich mich sehr gerne erinnere. Und da gab es auch dieses, die ersten, wie sind sie nochmal, Challenger Decks zu. Und da Heart of Kieran und Ether Sphere Harvester zu crewen und damit dann zu attackieren, fand ich schon ziemlich nice. Und ich bin mal wirklich gespannt, was das in Historic ausmacht. Ob es da jetzt das große Energiemarken-Deck dann jetzt geben wird oder nicht. Ja, halten wir mal die Ohren steif. Aber ich würde auch sagen, wir gehen direkt mal weiter zu unserem Hauptthema von der heutigen Folge. Und zwar Commander Legends. Marc, was hat es denn damit auf sich?
Ja, Commander Legends ist ein, meiner Meinung nach, eine Art Modern Horizon für Commander. Also ein Set.
Ja, sehr guter Vergleich.
Ein Booster-Set. Hier bitte?
Sehr guter Vergleich.
Ja. Also ein Booster-Set, wo es darum geht, dass man einen Booster aufmacht, in den Commander-Karten, Commander-relevante Karten oder eben Karten, die man im Commander spielen kann, drin sind. Und zwar hauptsächlich manche schwächer im Theme, manche stärker im Theme. Und ja, im Endeffekt hat man gleichzeitig ein Draft-System dabei, dass man ein Commander-Draft-Set baut. Auf der anderen Seite hat man auch einen Power-Creep eingebaut und ja, ganz viele lustige Reprints.
Und ja, das stimmt. Dieses Commander-Draft, weißt du da genau, wie das abläuft? Weil, also ich weiß, dass es gelesen ist und dass man quasi, also dass ich gelesen habe, dass es halt, dass man auch wieder ähnlich wie bei, wo war es, Battle Bond, wo man, glaube ich, in den ersten, nee, Double Master war es, wo man das
Double
erste
Masters,
Pack,
wo man zwei Karten hat, picken genau. kann.
Gibt es da irgendwelche speziellen Regeln, was das Draft-Commander-Set angeht? Gibt es da irgendwas, was du da weißt?
Also man hat zwei Picks. In den Commander, in den Boostern ist es, wenn ich es richtig gelesen habe, so, dass man immer einen Commander bzw. einen Partner drin hat. den man eben picken kann und ja, damit man sich halt dann wirklich was zusammenstecken kann an einem Deck. Weil man hat ja trotzdem nur drei Booster und man spielt ja trotzdem in so einem kleinen Format, so einem kleinen Set halt.
Ja, genau, genau.
So einem kleinen Deck, so ist es richtig ausgedrückt.
Ja, also, aber die Commander kann man quasi ja, wenn man alles gedraftet hat, picken oder muss man sie aus dem ersten Pack rausnehmen?
Ist der Grund, warum man zwei Picks hat, ist eben, dass man am Anfang den Commander immer rausnehmen sollte.
Ah, okay. Ja, verstehe. Also, ja, auf jeden Fall eine interessante Draft-Möglichkeit. Ich bin mal gespannt, in welcher Form man das dann auch zu Hause erleben kann. Beziehungsweise vielleicht dann, wenn das Ganze mal vorbei ist, dann noch mal nachholen kann. Aber allgemein, wie ich finde, bis auf ein paar Ausnahmen, ein sehr solides Set. Aber wir hatten auch tatsächlich eine etwas traurige News. Oder traurig, glaube ich, kommt drauf an, wen du fragst. Und zwar gab es vorab im großen Stile Leaks von Commander Legends. Die hatte ich mir, oder die habe ich teilweise gesehen auf Reddit. Wo hast du die so herumfliegen sehen?
Imgur, tatsächlich.
Ach so, okay, ja. Ist ja quasi der Build-Service für
Reddit. Genau, der Build-Service von Reddit.
Genau. Was war das Besondere bei diesen Decks?
Naja, also bei den Leaks war es erstmal so, es waren deutsche Leaks. Das hat mich erstmal sehr verstört, weil überall dann gesagt wurde, ja, so eine ganz seltsame Sprache und man weiß nicht, wie die wirklich dann in Englisch funktioniert. Und ich dachte mir so, aber da steht doch alles.
Ich lese das einfach mal
realisiert
für euch.
Habe. Es hat ein bisschen gedauert und es waren wirklich, wirklich viele Leaks. Es waren halt, wenn ich es richtig gesehen hatte, fast alles nur Collectors Displays, die aufgemacht wurden. Deswegen waren auch ganz viele verschiedene Artworks schon zu sehen und dieser Special-Rahmen war zu sehen und so weiter und so fort. Und dann wurde kurz danach auch noch, wurden die beiden Commander-Decks, die zu Commander Legends rauskommen sollen, auch noch geleakt. Also zumindest die Deckbox und ein paar von den Karten, die da drin sind. Und ja, am Ende kam dann irgendwo die Nachricht, dass die Karten möglicherweise nicht legal in die Hände desjenigen gekommen sind, der das geleakt hat.
Also es war jetzt kein Store-Owner, der einfach seine Ladung zu früh gekriegt hat oder so?
Anscheinend nicht. Anscheinend wurde da halt wirklich irgendwas vom Hof mitgenommen.
Oh, okay, krass.
Und ja, dementsprechend sind auch ganz viele Sachen wieder runtergenommen worden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man von den Leaks wirklich noch viel findet.
Ja, und das ist tatsächlich so ein Ding. Also wir alle mögen ja so ein bisschen Spoiler-Season, wo es dann ja 2 bis 3 Wochen dann jeden Tag neue Karten gibt. Und man kriegt so peu à peu immer mehr einen Eindruck vom Set. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, in diesem Podcast oder generell bei Radio Ravnica werden wir immer oder hauptsächlich nur von offiziellen Spoilern erstmal reden. Es sei denn, es gibt einen guten Grund, dass man vielleicht vorab schon mal von ein bisschen von Leaks so ein bisschen schmökern könnte, okay, worum könnte sich in diesem Set handeln. Aber jetzt zumindest, was Commander Legends angeht, werden wir uns auf die offiziellen Previews nur beschränken. Und tatsächlich, wenn die Sachen auch noch geklaut sind, ist es ja auch so ein bisschen, ja, fast schon ultra kriminell, dass da Sachen vorab nicht nur geleakt wurden, was sicherlich in den AGBs von Wizards of the Coast drinsteht, dass man das nicht machen sollte. Und zum anderen dann auch noch Sachen entwendet wurden von der Druckerei. Also eine ziemlich komische Geschichte. Aber du hast schon eben gesagt, es hat aber noch ein paar Rückschlüsse geliefert auf die verschiedenen Produkte, die es geben wird. Also es wird wieder zwei Commander-Decks geben, habe ich richtig gehört.
Genau.
Ne? Was noch?
Ja, zwei Commander-Decks. Es gibt halt die normalen Draft-Booster und eben, wie ich schon gesagt habe, Collectors-Booster.
Und die sind auch im Preis mehr so bei, ja, also wieder den typischen Booster-Preis oder sind die einen Tacken teurer? Weißt du das gerade?
Die sind einen Tacken teurer.
Also wie Modern Horizon.
Das vermutlich im Bereich von Modern Horizon.
Ja.
Da weiß man jetzt halt noch nicht, was die Collectors-Booster, wo die landen werden.
Ja, die gab's ja so.
Weil Collectors-Booster ja so immer schon ein bisschen höher eingesiedelt sind. Und jetzt haben wir ein Set, wo es etwas teurer ist. Und wir haben gesehen, was in Double Masters damit passiert ist. Ich hoffe, die sind hier nicht ganz so hoch.
Ja, ich hoffe es tatsächlich auch. Also Collector Booster hin oder her kann man ja der Meinung sein, wie man ist. Ich finde sie nicht so sonderlich geil. Aber gibt's denn eigentlich auch von Commander Legends dann auch Set Booster? Oder sind das wieder Sachen, die es nur für die normalen Standard-Sets geben wird.
Set-Booster sind nur für Standard-Sets aktuell noch vorgesehen. Okay. Beziehungsweise da kommt jetzt die Neuerung dann irgendwann im nächsten Set, dass es diese Set-Booster dann endlich auf Deutsch auch gibt.
Hm. Okay, aber bei den ganzen verschiedenen Booster-Formen mal muss man manchmal auch mal nachfragen, so von wegen, ja, gibt's da jetzt die Booster-Version von oder nur die beiden? Oder ja. Auf jeden Fall, genau, soweit zu den allgemeinen Informationen zu Commander Legends. Und ja, allgemeiner Eindruck. Du hast eben schon gesagt, dass quasi die Partnermechanik mit reinkommt. Und was ist denn dein allgemeiner Eindruck von dem Set, was wir bisher gesehen haben, auch in Bezug auf Power-Level und der Mechaniken, die wir drin haben?
Ja, also ich bin Powerplayer tatsächlich. Deswegen für mich sind da ganz viele Karten drin, die ich entweder schon gespielt habe oder noch besitze. Ich habe Commander, die Leute, die Commander spielen, die wissen, es gibt in Commander so eine Scaling-Liste, so von 1 bis 10. Mhm. Und 9 bis 10 ist so dieses CEDH, also Competitive Commander wird es genannt. Mhm. Und da bin ich sehr schnell gelandet mit den meisten meiner Decks. Und als ich dann gesehen habe, so Thrasios, Thymna, meiner Meinung nach die zwei stärksten Partner, die jemals gedruckt wurden, auch unter den neuen Partnern, sind halt reprinted worden, wo mir halt einfach das Herz aufgeht, wo ich denke, ah, oh, das war eine schöne Zeit, Turn 1 Kills, Turn 2 Kills im Commander, relativ stabil.
Naja.
Ja.
Das ist, glaube ich, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Spaß für dich und sehr wenig Spaß für deine Gegner. Aber
das geht, wenn alle auf demselben Power-Level spielen, ja, das ist es immer noch okay.
Das stimmt auf jeden
Fall. Und das ist halt das Interessante, was ich jetzt bei Commander Legends sehe. Das Power-Level der gesamten Karten ist angezogen worden.
Ja.
Eben durch mehr Partner. Wizards ist sehr wahrscheinlich durch den Outcry der Community bewusst, dass Partner eine sehr starke Mechanik ist.
Mhm.
Und sie haben sie trotzdem gedruckt. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie hier eben das Power-Level generell einfach anheben wollen, auch von Casual-Tables. Dass man sagen kann, man streckt diese Decks zwischen 5 und 7 oder so ein bisschen in die Länge.
Ja.
Dass man die eben vielleicht ein bisschen nach oben pusht.
Da ist vielleicht ein guter Punkt. Ich muss auch sagen, so allgemein mein Eindruck von dem Set bisher ist, dass es eigentlich relativ gut designt ist. Also ich kann jetzt noch nicht, gespielt habe ich es noch nicht, das kann ich also noch nicht sagen, ob sich das auch aufs Gameplay übertragen wird. Aber so einfach, was das allgemeine Powerlevel von vielen Karten angeht, würde ich sagen, okay, das ist sehr stark, aber ist eigentlich immer ganz gut gebalanced. Sie haben ein, zwei Karten oder auch vielleicht ein paar mehr Karten, die deutlich drüber sind. Und ich muss auch sagen, die Partnermechanik ist so ein bisschen was mir nicht gefällt. Auch keine revolutionäre Meinung. Ich glaube, viele Commander-Spieler sehen das so. Aber das ist halt so ein bisschen die Color-Identity-Restriktion von Commander zu leicht umgeht, wenn du nicht Partner-With hast, was ja vorher eine Mechanik war, unter anderem, dass man sagen hat, okay, es gibt ein festes Power-Paar, was zusammen einfach gehört. Hier hat man jetzt allgemeine Partners und wie du schon sagtest, man kann alte Partners, reprintete Partners und halt die komplett brandneuen Partners zusammenpacken und so halt sich eigentlich sein Deck so customizen mit der Farbe, die einem gerade noch fehlt. Jetzt mal ganz grob gesprochen, das hängt natürlich auch immer davon ab. Also zum Beispiel die allerstärksten Commanders in dem Set haben zum Beispiel nicht Partner und das ist halt immer so eine Sache, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Also es fühlt sich so ein bisschen, als ob Wizards of the Coast mir sagen will, hey, immer wenn eine legendäre Kreatur mit Partner draußen ist, so, hey, das ist ein Commander, das solltest du als Commander spielen. Wo bisher ja immer bei so einem Legendary Creature immer noch das Ding war so, okay, das kann mein Commander sein. Und das ist auch eine gute Karte, aber ich kann das vielleicht einpflegen in mein anderes Commander-Deck. Und das ist einfach das, was ich so ein bisschen nicht mag bei dieser Art von Kartendesign, muss ich ehrlich sagen.
Das haben sie ja sogar noch weiter gepusht, indem sie wirklich Karten explizit so designt haben, dass sie Bonus geben oder eben nur spielbar sind in Kombination mit deinem Commander. Im Sinne von, wie oft hast du Commander beschworen zum Beispiel?
Ja, stimmt. Ja, da gibt's wirklich viele Karten, die auch explizit Commander im Text haben. Was natürlich Sinn macht, wenn man sich anguckt, dass es ein Commander-Set ist. Wir haben auch viele, ich sag jetzt mal Reprints wieder drin, die auch explizit Commander fokussiert sind. Also Commander Sphere, Commander Tower, all die Klassiker, Soul Ring ist natürlich auch wieder dabei. Und aber das ist halt so eine Sache, über die kann man sich streiten, ob das so sinnvoll ist. Ähnlich wie man sich hätte drüber streiten können, ob es sinnvoll ist, ja, Made for Modern Cards in Modern reinzupflegen. Ich bin mal gespannt, wie die ja, Reaktionen da sein werden. Aber bevor wir jetzt in unsere Liste quasi kommen, müssen wir über ein paar Karten noch mal im Spezielleren reden. Und zum einen, glaube ich, die Karten, die ja, am schärfsten diskutiert wurde von der Community bisher, sind nämlich die ja, Reserved List Reprint Cards, habe ich sie jetzt mal getauft. Und zwar zum einen unseren Black Lotus Reprint, könnte man so sagen, in Form von Jeweled Lotus, der eigentlich genau das macht wie Black Lotus. Und zwar kommt der für 0 Mana, ist ein farbloses Artefakt. Kann man ihn tappen und sacrificen und dann 3 Mana von einer Farbe hinzufügen. Dieses Mana kann aber nur für den Commander verwendet werden. Und ja, wie ist da deine Meinung zu? Du hast ja schon ein, zwei Videos gemacht zum Thema Reserved List auf deinem YouTube-Kanal. Wie findest du die Karte?
Tatsächlich finde ich es ganz interessant, wie nah Wizard sich traut, an die Reserved List ranzugehen. Und der Jeweled Lotus ist meiner Meinung nach die oberste Grenze, wie sie es schaffen, noch an die Reserved List ranzukommen. Ich finde die Karte persönlich zum Beispiel ziemlich gut. Mhm. Ich habe aber ein Problem damit, dass sie in jedem Deck sein wird, weil es keinen Grund gibt, diese Karte nicht zu spielen. Und es einige Commander gibt, wie einen meiner Lieblingscommander, die Leute werden mich einfach hassen nach dem Video, ich merke das schon. Oberster Schiedsmann Augustin der Vierte ist ein 4-Mana-Commander, der sagt, jeder Spell von jedem Gegner kostet 1 Mana mehr und eure kosten 1 bis 2 Mana weniger, je nachdem, ob sie blau oder weiß und oder weiß sind. Und wenn ich den in der ersten Runde rauslege, wenn ich anfange, hat einfach niemand am Tisch Spaß.
Ja. Wobei das ja eigentlich nicht funktioniert, weil wenn du sagst, der kostet 4 verschiedene.
Nee, der kostet 1 weißes, 1 blaues, 2 farblose. Der kostet 4 Mana.
Ja gut, dann brauchst du eigentlich nur noch.
Das heißt, man braucht nur eine Ebene und den Lotus und den Commander hat man in der Commander-Zone. Und ich glaube, dass das ganz viel, ganz schlimmes Gameplay verursachen wird.
Ja.
Weil ebenfalls so Voltron-Commander wie Skitterix oder ähnliche Karten, die einfach viel zu schnell raus sind, die viel zu schnell den Leuten dann ins Gesicht hauen, sorgt halt dafür, dass es noch ein schlimmeres Erlebnis wird, wie Turn 1, ich spiele meinen Solring.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, den ich am problematischsten an der Karte finde. Die Karte selbst finde ich nicht so krass, wie viele andere es sehen. Also von wegen, also ich sehe es jetzt nicht als der legendäre Black Lotus ist jetzt wieder quasi wieder da. Es ist eine sehr starke Karte und es hat halt wirklich mehr von diesem Solring-Effekt, wie du eben schon gemeint hattest. Das ist einfach zu ja, wie soll ich sagen, es führt einfach zu Unfun-Gameplay im Großen und Ganzen, weil wenn jemand Turn 1 Soul Ring into Arcane Signet into Jeweled Lotus hat und dann auf einmal in der ersten Runde so viel Mana hat, dass er irgendwie sein Golos Runde 1 spielen kann oder was auch immer für eine Karte. Also gerade ein- und zweifarbige Commander-Decks, für die wäre es ein Auto-Include, wenn er wahrscheinlich nicht so verdammt teuer wird, wie er jetzt schon gehandelt wird. Aber ja, das ist, glaube ich, mein Hauptproblem. Das ist einfach, die Karte an sich ist okay, aber sie führt in Commander einfach dazu, dass viele Leute dastehen werden und sagen, ja, okay, eigentlich können wir jetzt schon eine Runde 2 einpacken, weil der Vorsprung, den diese Karte generiert hat, ist so groß. Und wir reden noch gar nicht darüber, wenn man es mit einer Karte wie Lurrus oder sowas wieder aus dem Friedhof rausholt, nochmal casten kann und solche Sachen halt. Das ist halt einfach eine sehr, sehr schwierige Karte fürs Format, finde ich.
Ganz im Gegensatz zu dem anderen Reprint der Reserved List.
Ja, genau.
Mit Wheel of Misfortune.
Genau, was macht die denn?
Was einfach nur ein Wheel of Fortune ist. In lustig.
Ja. Geh mal gerade drauf ein, was der Text sagt. Hast du die gerade parat?
Nein.
Okay, warte, dann sage ich es gerade. Wheel of Misfortune ist eine 3-Mana-rote, also 2 generische, 1 rote Sorcery mit dem Text: Each player secretly chooses a number, then reveal those numbers. Wheel of Misfortune deals damage equal to the greatest number chosen to the player that chose it. Then each player who didn't choose the minimum number discards their hand and draws 7 cards. Also zusammengefasst, alle Spieler bestimmen eine Nummer für sich, revealen die dann nach und nach. Der mit der höchsten Nummer, also wenn du sagst 100.000, bekommt 100.000 Schaden zu sich selber von Wheel of Fortune. Und der mit der geringsten Nummer, also wenn du 1 gesagt hast, der, derjenige, der die geringste Nummer hat, die nicht die niedrigste Nummer war. Also wenn du sagst 1 und man selbst hat irgendwie 2 genommen, dann ist 1 die Minimum Number und 2 die davor gelegte Nummer. Und der hat quasi diesen Wheel-Effekt. Von wegen,
schmeiß eine Handkarte ab, der die 1 gewählt hat, nicht.
Genau, der kriegt nichts.
Das ist halt so ein bisschen dieses Secret Gambling, was man so ein bisschen drin hat, wo man einfach so, ich biete mal so eine 5, vielleicht bietet irgendwer ja eine 4.
Ja.
Und das ist halt etwas, was im Commander schon sehr, sehr lange drin ist. Also es gibt schon Karten von, ich glaube, vor 4 oder 5 Jahren, die das auch schon gemacht haben.
Ja.
Mit diesem Secretly Betting. Und deshalb, das ist zum Beispiel eine Version, eine Reprint-Version einer Reserved-Karte, die vollends okay ist, weil sie einen ganz anderen Aspekt einsetzt.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist auf jeden Fall eine okayer Reprint in Anführungszeichen für Wheel of Fortune, die an sich ja nur sagt, dass each player discards his or her hand and then draws 7 cards. Und eben hier hast du halt noch diese Rate-Passage mit drin, dass jeder Nummern wählen muss. Und ich finde, das ist immer ganz nett. Ich habe es schon im letzten Podcast erwähnt mit einem Problem oder eine problematische Karte. Negan the Cold-Blooded aus dieser unsagbaren Walking Dead Secret Lair. Ist halt auch so eine spaßige Karte, weil sie eben dieses Secretly Auswählen hat. Und im schlimmsten Fall kannst du dem Gegner 2 Karten wegnehmen. Und hier hast du halt im besten Fall hast du einfach vielleicht sogar mehrere Leute, die dieselbe Nummer gewählt haben, die eben nicht wheelen. Ja. Und alle anderen müssen wheelen. Genau, das ist nämlich auch noch so ein Ding. Ich habe es eben falsch vorgelesen. Each player who didn't choose the minimum number und halt auch nicht die höchste Nummer, die wheelen quasi. Und das ist halt dann immer
wenn
so das
er Ding. Sein, wenn er das überlebt, natürlich.
Genau, wenn man das halt überlebt, genau. Und Ich hoffe, der Effekt kam ganz ganz gut. Ich glaube, ich habe es auch noch ein bisschen anders falsch vorgelesen. Es ist mal noch eine rough Translation, glaube ich. Aber ich habe die Karte auch eingeblendet. Also ihr könnt die Karte dann auch noch mal mitlesen. Jedenfalls, das ist so eine Karte, wo ich sagen würde, das ist eine Version von einer Reserved List Karte. Ich finde auch Wheel of Fortune ist jetzt keine Karte, die man Reserved List unbedingt braucht, wenn du weißt, was ich meine. Also es könnte auch genauso gut. Also es tut keinem weh, außer natürlich Sammlern oder so. Also es ist jetzt nicht eine zu starke Karte, anders wie Black Lotus oder so. Oder die Moxen, wo ich halt sagen würde, okay, die zu reprinten wird halt schwierig. Wheel of Fortune ist es eine spaßige Karte für Commander.
Ja.
Aber halt eben leider auf der Reserved List. Aber hier sehen wir halt auch so einen Trend, wo man halt sagt, okay, ihr kennt diese Reserved List Card. Wir machen eine Version, die sehr ähnlich daran ist. Und das ist halt eben das Problem bei diesen beiden Karten, wie ich finde. Und generell habe ich auch so ein bisschen das Problem, es gibt so ein paar Pushed-for-Sales-Cards, die ich da drin habe. Zum einen in Form von Value-Reprints. Also wir haben gerade heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben den 3. November, also der Dienstag. Da kam Mana Drain raus. Sehr früh wurde auch Vampiric Tutor und Scroll Rack und Staff of Domination angekündigt als Reprints. Das sind quasi alles Karten, die in dem Set sein werden. Was auf jeden Fall die Sales pushen wird. Und dann vielleicht noch eine Frage auch an dich, wie du dazu stehst. Aber es gibt da so ein paar Karten, die so sehr pushy sind. Zum einen War Room, ein Land, was für ein Colorless tappt. Und für 3 Mana und Tappen kann man Leben equal to the number of Color Identities auf your Commander zahlen, um eine Karte zu ziehen. Das wirkt mir sehr wie so eine Auto-Include-Karte. Oder eine andere Sache ist Commander's Plate, was, glaube ich, Schutz gewährt vor jeder anderen Farbe, die nicht in deiner Color Identity ist.
Genau.
Findest du die auch sehr pushed oder ist das nur so ein fehlgeleitetes?
Ich finde sie auch pushed tatsächlich. War Room eben und auch die Commander's Plate aus dem Grund heraus, wenn ich jetzt ein Mono-White-Deck spiele, zum Beispiel, hat, wenn ich mit der Plate meinen Commander ausrüste, dieser Commander Schutz vor 4 Farben.
Ja.
Und das ist halt, beim War Room zahle ich ein Leben. Also sie haben hier auch ganz, ganz viel Single-Farben, also Single-Color-Commander gepusht. Was ich persönlich jetzt nicht schlecht finde, weil auch die gehören irgendwo dazu. Und wenn man jetzt vor Color Commander Partner pusht, dann sollte man auch die einfarbigen Commander pushen. Mhm. Aber die beiden Karten sind schon sehr, sehr, sehr stark. Wir haben es damals beim allerersten Commander-Set gemerkt mit Anima, die einfach nur Schutz vor Weiß und vor Schwarz hatte, den beiden Farben, die sie nicht hatte.
Ja.
Und alleine das hat sie so unglaublich nervig gemacht. Mal abgesehen davon, dass man mit ihr Kreaturen vergünstigen konnte, ist es wirklich so, dass man wirklich dieser Schutz vor den anderen Farben am Tisch so viel Blicke nach links und rechts erntet. Das ist schon ziemlich krass.
Ja, ich muss auch sagen, das schlägt wieder so ein bisschen in die Kerbe wie Jeweled Lotus, so Wizards of the Coast hat so ein bisschen vorgegeben, wie man in Commander Spaß hat und eben als ein oder zwei Mana Commander auf jeden Fall War Room spielen. Also auch als Ein-Mana-Commander, gerade glaube ich, wenn du weiß bist, kannst du sehr gut auch die Commander-Plate tragen, einfach nur, weil du dann gegen jegliche Art von Removal quasi geschützt bist, außer halt das
Weiße. Ja, man kann natürlich die halt sehr leicht raussuchen.
Genau.
Im Vergleich zu jetzt Mono-Blau oder so.
Eben, genau. Und das ist halt dann einfach so eine Sache, wo ich denke, ist halt irgendwo nice, aber auf der anderen Seite auch witzig. Also ich habe keinerlei Bedenken, dass dieses Set sich sehr gut verkaufen wird, wenn ich ehrlich bin.
Nee, ich auch absolut
nicht. Also das ist, glaube ich, der Too Long Didn't Read zu meiner Meinung zu dem Set. Das wird ein Burner auf jeden Fall. Also das wird von den Shelves fliegen, hoffentlich.
Ja, sie haben ja auch viele, viele Karten reingepackt, die eben sozusagen Money oder Value Reprints, wie du sie genannt hast.
Ja.
Money Reprints sind eben ja nicht nur Mana Brain, Vampiric Tutor. Halt gerade Scroll Rag, die halt in letzter Zeit richtig teuer geworden ist, die dann auf einmal reprintet wird und trotzdem noch teuer ist. Oder eben auch die Rings of Brightheart heißen die, glaube ich.
Ja, stimmt.
Die ebenfalls absolut Must-Plays für manche Decks sind.
Mhm.
Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass sie ganz viele Karten jetzt noch in Extended Art, in alternative Art und so weiter gedruckt haben. Oder jetzt auch Commander, die vorher nur in Foil waren, jetzt eben auch in Non-Foil waren.
Mhm.
Also Non-Foil, es gibt wie zum Beispiel, die alten Partner gab es bisher nur in Foil. Die kann man jetzt auch in Non-Foil haben mit anderem Frame. Man kann die in Foil mit anderem Frame haben.
Ja, und
man kann eine Queen Marchesa in einem anderen Frame haben. Das ist also ganz, ganz viel. Plus halt Preordain, Extended Art und.
Genau, und dazu kommt tatsächlich noch, dass die Alternative Art, dass sie auch ein gewisses, also ein anderes Foiling haben, was mich so ein bisschen erinnert an das Pokémon TCG mit der Evolution-Variante. Und zwar, dass es Inverted Foils sind, wo man vielleicht früher nur das Foiling auf dem Gemälde der Karte hatte, hat man es jetzt quasi nur um den Rahmen, was ein sehr einzigartiger Effekt ist. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es mag, wenn ich davon mal eine Karte in der Hand habe. Aber es ist auf jeden Fall was, wo ich denke, das ist auf jeden Fall mal was Neues, was Sammelwürdiges. Und vielleicht wird es auch einfach so ein Ding wie alle anderen Alternative Frame Cards aus vergangenen Standard-Sets, dass die irgendwann günstiger sind als die eigentlichen Kartenversionen, weil sie einfach keiner haben will oder weil sie zu Massen geöffnet werden. Aber ich finde, sie haben auf jeden Fall im Moment noch so einen sehr einzigartigen Look, den ich mal noch begrüßen werde. Ich weiß noch nicht, wann sie mich nerven werden.
Einzigartig in dem Sinne ja nicht wirklich.
Bitte?
Es gab diesen Foil-Look gab es schon ganz am Anfang. So die allerersten Foil-Karten waren tatsächlich auch in diesem Style gedruckt.
Ah, verrückt. Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja, alles gut.
Wieder was dazugelernt. Aber ich würde auch sagen, wir haben wieder unsere klassische Rubrik mit den Top 5, die wir kurz nochmal erklären müssen, denn es sind keine Top 5 von Karten aufsteigend, die wir super toll finden, sondern einfach nur für jeden von uns 5 Karten, über die wir auf jeden Fall sprechen wollen, weil sie uns in irgendeiner Art und Weise begeistert haben. Und dementsprechend halt für euch jetzt quasi 10 Karten, eine selektierte Auswahl von uns beiden, wo wir jetzt mal so ein bisschen die Spoiler durchforsten, weil über alle Karten reden werden wir nicht schaffen, rein zeitlich gesehen. Ja. Und dann würde ich einfach mal sagen, leg mal los mit deinem ersten Pick.
Mein erster Pick, ich fange bei mir mit, ich habe sie trotzdem nummeriert mit Nummer 5 an.
Ja.
Und zwar ist das einfach Urlok of Scorched Thresh.
Ja, sehr cool.
Und als ich die Karte gesehen habe, kennst du diesen WhatsApp-Smiley mit den Herzchen in den Augen?
Ja, genau.
So ähnlich saß ich vor dem Bildschirm.
Ja.
Weil eine meiner absoluten Lieblingskarten ist eine Laterne aus, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube aus Kamigawa, die man tappen konnte für 3 Mana, es war ein Artefakt, tappen, gib einem Spieler einen Mana beliebiger Farbe. Und diese Karte habe ich einfach nur dafür benutzt, End of Turn im Gegner ein grünes Mana zuzuschustern. Ja. Damit er End of Turn Mana Burn kriegt.
Genau, die guten alten Zeiten von Mana Burn.
Richtig. Das, überall, wo ich eine Beschreibung habe, wie lange spielst du schon Magic, sage ich immer, ich bin alt genug, ich spiele schon lang genug, um Mana Burn gekannt zu haben und Damage auf dem Stack.
Ja.
Und diese Karte bringt Mana Burn wieder als Commander.
Ja. Da muss ich auch sagen, und als ich die Karte.
Sie macht Schaden.
Genau. Als ich die Karte gelesen habe, musste ich auch sagen, okay, das ist eine dieser typischen Karten, die ich meinte mit dem meinen allgemeinen Eindruck zum Power Level. Das ist halt eine starke Karte. Ich meine, für ein Mana tappen kannst du jedem Spieler, wenn es gut läuft, 3 Schaden geben. Ja. Und da hast du vielleicht noch ein paar Intapp-Effekte dabei. Und der Typ hat da sicher auch Vigilance. Und vielleicht ganz kurz zum Text noch eingehen, ist quasi 4 Mana, also Junt-Farben, also ja. Schwarz, Rot, Grün und ein generisches für ein Legendary Vashiano Schamane mit Vigilance und dann den Mana-Burn-Text, wie du schon gesagt hast. Player losing unspent Mana causes that player to lose that much life. Und dann für ein Mana tappen, each player adds Junt Colors, also Schwarz, Rot, Grün. Und ist dabei noch eine 4-4. Also eine solide Kreatur und halt eben mit dem Vigilance und dem Schaden auf jeden Fall, ja, ziemlich gut zu gebrauchen. Und gibt es so viele Effekte, die dem Gegner noch Mana geben? Du hast eben schon diese Laterne da irgendwie
Ja, genau, erwähnt. Es gibt die Laterne. Es gibt aus Time Spiral gibt es 1-2 Kreaturen, die zu Beginn jedes Pre-Combat Main Steps grünes Mana, glaube ich, jedem Spieler geben. Aber ich glaube, dann hört es auch leider schon auf. Es ist aber egal.
Ja, also in dem Set gibt es, glaube ich, tatsächlich noch 1-2 Karten, die teilweise noch also Mana dem Gegner geben können. Aber trotzdem, ich meine, da kann man ja auch dann irgendwie gucken, dass man vielleicht den Gegner dazu bringen kann, alle seine Länder zu tappen oder ihn zu forcieren.
Davon gibt es genug Karten, wenn man sagt, man tappt ein Land und muss dafür alle Länder tappen oder so.
Genau, genau. Und das ist halt so das Ding. Man könnte das auch allein also, ich finde die Karte auch super. Also, da explodiert es in meinem Kopf mit Karten, aber mit einem Deck, wie man es irgendwie hinkriegen kann, dass die Leute sich quasi selbst umbringen mit Mana Burn. Und das ist halt großartig. Vor allen Dingen, wie oft man das dann auch vergessen hat und man hat vielleicht einen Jeweled Lotus gecrackt, braucht aber nur 2 Mana davon, hat da noch 1 Mana rumliegen. Ups, kriegst du halt nochmal einen Schaden am Ende des Zuges. Es kommt davon, wenn du so verdammt gierig bist. oder keine Ahnung, wenn irgendwelche endlos Kombos und ich mach mir 500 Mana, einfach nur weil ich es kann. Und dann so, ja, okay, dann kriegst du aber jetzt aber noch 499,999 Schaden. Und das ist tatsächlich, ja, eine ausgezeichnete Wahl, meiner Meinung nach. Eine sehr, sehr.
Ich finde es halt auch sehr interessant, dass sie einfach hier eine Sache, die sie abgeschafft haben, nochmal testen, ob man sie vielleicht nicht doch spielen kann, irgendwie.
Ja, und vor allen Dingen ist es halt auf einer Kreatur, ne? Das ist halt das Ding. Ja. Dann hast du es quasi noch kontrolliert, dass falls Mana Burn wieder zu viel Bads sorgt, kann man sagen, okay, Leute, spielt da einfach ein bisschen mehr Removal. Dann sorgt dafür, dass das Vieh nie auf dem Feld liegen bleibt. Und es gibt ja legitime Fallhöhe auch mit dem Commander. Also dem Gegner 3 Mana jede Runde geben, kann halt auch dafür sorgen, dass sie es halt auch eben nutzen können, dass du sie aus Versehen rammst. Also,
ja, genau, je nachdem, wann du es halt benutzt. Genau, genau. Das ist korrekt.
Ja.
Ja. Aber genug zu meinem Pick. Was ist dein erster?
Genau, mein erster ist ein schwierig auszusprechender Commander, aber ich werde es trotzdem versuchen, und zwar Rokrak, Son of Rogran, ist ein 0-Mana, roter Kobold-Warrior mit 0-1 und First Strike, Menace, Trample und Partner. Mit dem sehr netten, wie ich finde, Flavortext Strength is Relative. Warum ist ein 0-Mana 0-1 so, also ein Ornithopter quasi, warum ist das so ein tolles Ding? Es hat 3 Keyword-Fähigkeiten und es schreit quasi danach mit Auras und Enchantments und Equipments und so weiter einfach zugeballert zu werden. Und dazu passend gibt's im selben Set auch noch einen anderen Commander, den ich jetzt auch mal gerade schnell noch suche, der auch Partner hat und der eigentlich super dazu passt. Und zwar genau, Arden Intrepid Arcologist, 3 Mana, Legendary Creature Core Scout mit 2/2. At the beginning of combat on your turn, you may attach a number of auras and equipments you control to target permanent or player. Und dann hat auch eben Partner. Und ich sehe mich halt schon, die beiden Commander in der Command-Zone oder auf dem Feld Und dann noch ein, hier, wie heißt der nochmal? Gigantic Hammer. Dieser, der deiner Kreatur plus 20 plus 20 gibt.
20, ja.
Genau. Und halt den Swords unter Umständen oder halt anderen lächerlich großen Enchantments, die nie dafür gedacht waren, dass sie for free equipped werden können.
oh ja.
Hier Black Blade Reforged fällt mir da ein und so viele andere Sachen. Und eben halt Boros-Farben sind ja auch so ein bisschen die Equipment-Farben. Das passen auch die ganzen Support-Pieces aus Zendikar Rising dazu. Und es ist nach langer Zeit, glaube ich, mal wieder ein Kobold-Commander. Was nicht wirklich, also ich glaube nicht, dass man ein sehr starkes Kobold-Deck bauen kann, aber ich wollte es nur mal erwähnen. also ich finde die Kombination aus diesen beiden tatsächlich uncommon Commander oder uncommon Legendary Creature einfach sehr, sehr interessant und allein die Kombination halt sehr stark.
Ja, ein lustiges rot-weißes Ausrüstungs-Voltron. Ich hau dir ins Gesicht.
Genau.
Mit Dingen, die eigentlich niemals equipped sein sollten.
Genau. Man könnte sogar überlegen, das Ganze in so einer Art Pauper-Commander-Deck zu spielen, weil jetzt gerade mit der Auswahl an Uncommon Legendary Creatures, da haben wir ja noch ein paar aus Dominaria. Könnte man vielleicht so eine lustige Challenge für die Playgroup oder so machen? Wir bauen jetzt irgendwie Commander-Decks, die nicht über ein gewisses Budget gehen können, in die nur Uncommon- und Common-Karten haben können. Aber das ist ja genau, das ist mein erster Pick, beziehungsweise ich ein bisschen gecheatet mit zwei Karten, aber hauptsächlich halt Rokran. Auch einfach nur, weil es ein Null-Mana-Commander ist. Also, es ist schon super.
Ja.
Was hast du denn noch für uns?
Ja, wenn du cheaten darfst, darf ich auch cheaten.
Gerne.
Ich habe als nächsten tatsächlich den Finn von Elf.
Ja.
Stellvertretend für so ziemlich alles an Karten, die einen Reprint ganz, ganz dringend brauchten. Weil der Finn von Elf war einmal in einem, ich glaube, From the World 20 drin.
Okay.
Also zum 20-jährigsten Geburtstag von Wizards kam das raus. Und davor, glaube ich, in Ice Age.
Ja. Aber
Das brauchte einfach einen Reprint, weil diese Karte einfach gespielt werden will. Gerade für Commander-Spieler, die eben nur einen Llanowar-Elf spielen dürfen.
Mhm. Das ist tatsächlich gar keine so schlechte Idee. Also, weil du gerade auch schon sagtest, also, es ist quasi einfach nur ein Mana-Dork. Also einmal ein grünes Mana, 1-1, Tap für ein grünes Mana. Und du hast schon, also wie du schon sagst, es ist einfach sinnvoll, da mal wieder einen Reprint zu machen, auch wenn es einfach funktionell komplett gleich ist zu Llanowar-Elf oder Elvish Mystic. Einfach nur.
Ja, genau. Es gibt aber auch ganz viele andere Karten in diesem Set, die einfach einen Reprint brauchten, weil sie einfach vom Preis her weit über das sind, was man eigentlich dafür zahlen sollte. Mir fällt jetzt spontan dafür auch Preordain zum Beispiel ein, was einfach eine, ich glaube, mittlerweile 6 oder 7 Euro-Karte war, die einfach ein schlechter Brainstorm ist, ein besserer Serumsvision, wie man es auch mal sagen möchte. Auf jeden Fall ist diese Karte einfach zu selten geprintet worden. Und dieses Set hat halt einige Karten drin, die wirklich einen Reprint brauchten und diesen Reprint bekommen haben. Deswegen habe ich halt Finthorn Elf stellvertretend für all diese Karten, die einen Reprint brauchten und bekommen haben, genommen.
Ich würde auch damit beisteuern tatsächlich Kumbachi Witches, was eine auch sehr alte Karte ist, die, glaube ich, seit langer, langer Zeit jetzt hier noch mal einen Reprint auch sieht. Ist, glaube ich, nicht so super teuer, aber ich kenne die Karte von tatsächlich einem Top-Tier-Deck in Pauper. Und zwar Mono Black Control, wo sie tatsächlich sehr krass gespielt wird. Also kurz zur Karte, doppelschwarz, 1-3 Human Wizard, kann man tappen und diese Kreatur deals 1 damage to any target and 1 damage to any target of an opponent's choice. Also quasi kann man immer ein Ping und der Gegner kann halt noch einen dazu pingen. Und das wird dann dort halt sehr krass genutzt. Und ist halt auch einfach eine Karte. Da habe ich mich auch sehr gefreut, dass auch gerade die als auch dein Finhorn Elf auch Extended Artwork bekommen werden.
Ja, das stimmt, das stimmt. Es sind sehr viele Karten, sehr viele interessante Karten, die ein Extended Artwork bekommen haben, wo ich mir denke, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Genau, gerade so diese, da weiß auch schon Wizards ganz genau, dass das halt in manchen Decks halt einfach so Staples sind und dementsprechend, für Sammler bauen wir da noch so eine
Special Edition.
Genau, sehr gut. Dann, meine nächste Karte ist eine Karte, die vielen schon bekannt ist, beziehungsweise es ist keine neue Karte, es ist ein Reprint. Und zwar Xur the Enchanter. Ein 4-Mana, 1-Mana und dann Esper-Color ist das, glaube ich. Weiß, Blau und Schwarz. Legendary Creature Human Wizard, 1-4. Und mit dem Text, whenever Xur the Enchanter attacks, you may search your library for an enchantment card with converted mana cost 3 or less and put it into your library. If you put it into your battlefield. If you do, shuffle your library. So, da kommt nämlich die Library rein. Und ja, ich mag die Karte einfach nur aus dem Grund, weil es ein untypisches Enchantment-Deck ist, was nämlich nicht grün spielt, wo normalerweise die ganzen Enchantresses drin sind. Und ich bin so ein bisschen, ich bin immer ein Fan davon, wenn es Karten gibt, die quasi ein Deck-Archetypen in einer anderen Farbkombination einfach nur anbieten. Und Xur the Enchanter ist da, glaube ich, auch eine sehr mächtige Karte für. Ein bisschen aggressiver mit der Restriktion, dass man sich nur Enchantment-Karten raussuchen kann, die 3 oder weniger kosten. Aber auch da gibt es mehr als genug. Ich als alter Boggles-Spieler kann das sagen. Das ist auch in der Kosten-Range mehr als genug sehr starke Enchantments geben wird. Also sowas wie Shielded by Faith oder halt auch die ganzen Removal-Enchantments, die man sich daraus
Oblivion Ring,
genau.
Steel of the Godhead, sowas fällt mir halt direkt ein. Und die grausamste Karte, die man damit rausholen kann, Necropotence.
Oh, die muss ich noch mal nachlesen. Ich weiß gerade nicht, was die
tut. 3 schwarze Mana, man hat keinen Draw-Step.
Ja.
Und jede Karte, die man abwirft, wird exiled. Das sind bisher nur negative Effekte. Aber man kann ein Leben bezahlen, die oberste Karte seines Decks exilen. Und am Ende des Zuges kriegt man alle diese Karten auf die Hand. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, ich bezahle 5 Leben, exile 5 Karten. Am Ende des Zuges habe ich Draw 5.
Ja. Ja, das ist wirklich eine krasse, ja, nicht unbedingt Combo, aber auf jeden Fall, also auch allein, dass Xur mehrmals hintereinander tutoren kann, also immer eine Karte aus dem Deck raussuchen kann, ist sehr stark ein Commander. Und dementsprechend mein zweiter Pick, beziehungsweise Platz 4, je nachdem, wie ihr erzählen wollt.
Genau.
Was ist denn deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist Hullbreacher. Auch noch gar nicht so lange gespoilert. Also, ich glaube, heute.
Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme Mana, halt heute auf jeden Fall.
Genau. 3 Mana, 3-2 Flash. Und immer, wenn ein Gegner eine Karte ziehen würde, die nicht seine erste Karte in seinem Drawstep ist, bekommt ihr stattdessen einen Treasure Token.
Ja.
Diese Karte macht meiner Meinung nach super, super viel in anderen Formaten, die nicht Commander sind.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Auch, dass es halt eine Non-Legendary-Karte ist. Gut, das muss nichts bedeuten,
Commander. Genau. Aber er ist Mehrvolk, was auch relevant sein kann.
Ja.
Und er ist einfach tutorbar. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Legacy ist alles relevant, was hinten eine 2 hat.
Mit welcher Karte wird dann getutort?
Recruiter of the Guard, 3 Mana, 1-1. Er sucht eine Kreatur aus dem Deck mit Verteidigungsstärke 2 oder weniger.
Verstehe, alles klar.
Und damit hat man ihn halt dauerhaft auf der Hand. Und wenn der Gegner dann eben hingeht und eine Karte wie Brainstorm spielt, die sagt, ziehe 3 Karten, nimm 2 Karten vor deiner Hand, lege sie oben auf dein Deck. Und ihr diese Karte oben als Reaktion darauf spielt, bekommt ihr 3 Treasure Tokens und euer Gegner muss 2 Karten aus seiner Hand oben auf sein Deck legen.
Das ist schon ordentlich auf jeden Fall.
Ja.
Das ist echt eine sehr starke Karte. Und vielleicht haben wir ja tatsächlich noch einen oder anderen Pick, der auch noch Legacy oder Vintage relevant werden könnte. Denn die ganzen Karten sind ja auch in diesen Formaten legal, solange sie noch nicht verbannt sind. Aber ich würde mal sagen, ich gehe mal direkt mal weiter, damit wir noch zu allen Picks quasi kommen. Und zwar zu meinem nächsten, und zwar ist es, jetzt muss ich wieder mit dem Namen gucken, Nevinireal Urborg Tyrant. 6 Mana, 3 generische und 3 Esper-Farben. Legendary Creature Zombie Wizard mit 3-6. Und der hat Hexproof from Enchantments, Creatures and Hexproof from Artifacts, Creatures and Enchantments. Whenever this creature enters the battlefield, create a tapped 2-2 black zombie creature token for each creature that died this turn. When this creature dies, you may pay 1. When you do, destroy all artifact creatures and enchantments. Und das ist tatsächlich ein Reminiszenz an Nevinreal's Disc, was für 4 Mana für 4 Mana aufs Feld kommt und dann für 1 Mana tappen kann man alle Artefakte, Kreaturen und Enchantments zerstören. Und jetzt haben wir auch endlich den Träger von dieser Disc quasi kennengelernt in diesem Set. Und mir gefällt diese Kreatur sehr, weil sie sehr gut in ein Set passt oder in ein Deck passen würde. Und zwar, was ich jetzt mal so aristokratenmäßig beschreiben würde, mit sehr, sehr vielen Zombies. Also auch sowas wie Gravecrawler oder ja, andere Karten, die halt auch eben nicht nur diesen kontrollierenden Effekt, von wegen, dass man sagen kann, okay, zum einen ist da ein Wrath quasi in diesem Commander mit eingebaut, zum anderen hat man aber auch was daraus, wenn seine Kreaturen sterben. Hexproof würde ich jetzt mal außen vor lassen, kann relevant sein, aber ja, jetzt nicht so das Hauptfeature, warum ich begeistert bin von dieser Kreatur. Und es sind auch die drei Hauptfarben für Zombie-Karten bisher. Eine sehr, nicht unbedingt der stärkste Commander für diesen Archetypen, aber auf jeden Fall einen, wo ich auch ähnlich wie bei deinem ersten Pick, bei Urlok, einfach das gelesen habe und dachte so, krass, darum möchte ich irgendwie ein Deck bauen. Irgendwie ist das geil, irgendwie riecht das so an und denke mir so, ah, nice.
Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass man ihn ja praktisch auch in seinem eigenen Zug opfern kann mit irgendwelchen Effekten.
Ja.
Und dann einfach mal alles platt macht und ihn dann aus der Commander-Zone wieder beschwört und eben haufenweise Zombies dafür bekommt.
Ja.
Das ist schon ziemlich stark. Ich finde es nur relevant, dass auf diesem Commander eben dieses Dice drauf ist und da ja vor einiger Zeit, also vor gar nicht so langer Zeit tatsächlich sogar, diese Commander-Regelung geändert wurde. Dass ein Commander trotzdem stirbt,
stimmt.
Auch wenn er in die Commander-Zone geht. Das ist halt hier sehr, sehr wichtig. Sonst wäre er wahrscheinlich sehr, sehr schwach.
Genau, dann also wenn man auch den nicht mehrmals casten könnte aus der Commander-Zone. Man muss dazu sagen, er ist sehr teuer mit 6 Mana dafür. Also das nächste Mal wäre dann wieder bei 9 Mana, wenn man ihn spielen könnte. Bei 9 Mana, wenn man sich das eine Mana noch offen lassen möchte für diesen Dice-Effekt, weil sie sofort removed wird. Also es wird ein teurer Spaß, aber er hat auf jeden Fall ein bisschen Kombo-Potenzial und Ramp ist ja nun jetzt nichts Ungewöhnliches in Commander. Ja, daher bin ich da mal gespannt, was da kommen würde. Aber was hast du denn jetzt noch für uns?
Ich habe noch Promise of Tomorrow. Da kommt der Weißspieler bei mir durch.
Sehr gut.
Das ist einfach eine großartige Verzauberung, die man in fast jedem weißen Commander-Deck eigentlich spielen kann, finde ich. Mhm. Weil es ist eine 3-Mana-Verzauberung, die sagt, immer wenn eine Kreatur stirbt, wird sie exiled. Und wenn man keine Kreaturen mehr besitzt, zu Beginn des Endsteps kann man das Ding opfern, beziehungsweise es wird geopfert. Mhm. Und man bringt alle Karten, die man damit exiled hat, ins Spiel zurück.
Mhm. Sehr nice. Und
das ist halt, gerade wenn man sie droppt und danach einen Mass Removal spielt, wie zum Beispiel Wrath of God, ist es halt ganz cool, wenn man damit seine eigenen Kreaturen beschützt. Oder man legt sie einfach und sagt, ja Leute, dann mach doch meine Kreaturen kaputt, sie kommen eh wieder.
Ja, das ist wirklich
sehr krass. Das ist gerade im Weißen echt stark.
Ja, ist halt wirklich so ein Wrath-Protection, ne? Also, ich find's auch schön, dass das Artwork so ein bisschen aussieht wie Leute, die sich gerade von einem Wrath of God erholen. Also, wenn man das Artwork so side by side sieht. Tatsächlich war das eine der ersten Karten, als wir unsere Listen gemacht haben. Du hattest deine Liste vor mir fertig. Und ich habe so gedacht, ah, die Karte muss rein. Und dann sehe ich bei dir, ach, verdammt, er hat da Mark schon.
Weil ich du hast die praktisch den Gegenstück dazu, weil gerade diese Karte würde ich auch im Zwur der Enchanter spielen.
Ja,
dementsprechend ist das schon ganz gut.
Ja, stimmt. Das wäre tatsächlich in der Kombination. Zum einen mit Zwur Enchanter kann man sich wieder rausholen, aber tatsächlich auch mit Nevin Real hast du ja quasi dann doppelt Protection. Weil zum einen kannst du halt das auf dem Feld liegen haben, dann Wrath spielen,
ja, aber dann Neville deinem Commander macht ja alle Verzauberungen auch platt.
Nein, ich meine, dass du einfach, nachdem du gewrathed hast, den Commander spielst, den Neville Ruel,
so,
und dann alle Zombies rauskommen und du kriegst alle Kreaturen wieder. Also, ja, egal. Auf jeden Fall ist es eine sehr starke Karte. Wie ich auch finde, gehört einfach in jedem weißen Deck oder jedes Deck, was auch weiß irgendwo spielt, glaube ich, mit dazu.
Ja,
ist ja auch
sehr, sehr cool.
Sehr passend mit einem Mana, also mit einem weißen Mana.
Genau.
Genau.
Was hast du denn noch?
Genau, meine nächste Karte ist eine, die auch so ein bisschen in Richtung Wrath auch geht, aber auch einfach ein sehr krasses, wie ich sage, oder wie ich finde, Artwork auch hat. Und zwar in Form von Elvish Dreadlord, den ich mir jetzt mal ganz kurz hier noch aufrufen muss. Weil das Problem auch immer bei Spoiler-Season ist, dass nicht alle Seiten gleich schnell sind mit dem Hochladen, weswegen ich hier zwischen drei Seiten immer switchen muss. Also, okay, Elvish Dreadlord ist eine 5-Mana mit 3 generischen, 2 schwarzen Kreatur Zombie 11 und dem Text: When Elvish Dreadlord dies, non-elf creatures get -3/-3 until end of turn. Und dann hat es noch Encore für 7, also 5 generische und 2 schwarze. Und Encore, wenn ich das richtig verstanden habe, da kann ich jetzt gerade mal den Judge in dir mal fragen. heißt ja quasi, dass du, wenn diese Kreatur geencored wird, wieder aufs Feld kommt, für jeden anderen Spieler, den man hat, als Kopie.
Ja, genau. Also du kriegst einen, du exilst die Karte und für jeden Gegner kriegst du einen Token ins Spiel, der eine Kopie dieser Karte ist. Yeah. Sie haben Eile und werden zu Beginn des nächsten Endsteps geopfert.
Ja. Also hat man quasi dann, wenn man in der Vierspielerrunde spielt, dann drei Kopien, die sterben und alle anderen Non-Elf-Creatures, also ja, im optimalen Fall alle anderen Kreaturen des Gegners, bekommen -9/-9, was genau ein sehr, sehr starker Effekt ist.
Ja.
Und sie hat noch Death Touch, sehe ich gerade.
Ja, genau.
Genau, und was ist denn dein nächster Pick? Oder dein letzter
Pick sogar? Pick, also der letzte Pick ist der Oppositions-Agent. Diese Karte ist meiner Meinung nach die stärkste Karte, die dieses Set zu bieten hat. Und das soll schon was heißen, weil das Set hat einige gute Karten zu bieten. Aber ich glaube, an dem kriegt kein Weg dran vorbei. Ich habe lange Zeit lang liebend gerne Aven Mindsensor gespielt, der einfach einen ähnlichen Effekt hat wie diese Kreatur, nur dass diese Kreatur einfach viel, viel besser ist in fast allem, was es tut.
Genau, was macht sie denn?
Das ist ein 3-Mana-3-2 Flash, der sagt, eure Gegner werden von euch kontrolliert, solange sie ihre Bibliothek durchsuchen. Das bedeutet, der Gegner spielt ein Fetchland, geht fetchen und in dem Moment spielt ihr diese Karte und sagt, jetzt suche ich aus, was du fetcht und ob du fetcht. Und das Interessante wäre ja jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, du findest nichts. Das ist aber relativ langweilig. Also hat diese Karte einen weiteren Passus, der sagt, wenn euer Gegner seine Bibliothek durchsucht und eine Karte findet, wird diese Karte exiled und ihr könnt diese Karte spielen, und also solange sie exiled ist. Und ihr könnt Mana benutzen, beliebiger Farbe, to cast them, also um sie zu casten.
Ja.
Das Interessante dabei ist halt, dass man einfach hingeht und sagt, du wolltest dir jetzt gerade eine grüne Kreatur aus deinem Deck suchen, dann finde ich die für dich und spiele sie selber.
Ja, das ist eine sehr starke Karte.
Ja.
Aber ich würde tatsächlich sagen, also sie ist sehr stark und vielleicht hast du da auch noch mal einen Legacy-Blick mit drauf. Aber für Commander zumindest würde ich sagen, ist es halt halb so wild, weil es gibt Creature Removal und die kann man halt ohne Probleme removen. Also es ist halt eine 3-2, wie du sagst.
Ja, aber der Creature Removal wird oftmals tutort.
Bitte?
Der Creature Removal wird oftmals tutort.
Ja.
Und das geht ja nun mal jetzt in dem Moment nicht. Also
ja, okay.
Gerade Spot Removal ist sehr, sehr selten im Commander. Es gibt ganz wenige Commander-Spieler, die Swords to Plowshares oder Path to Exile oder ein Terminate oder ähnliches spielen, weil es einfach nicht genug Value bringt. Und deshalb sind diese Spot Removal sehr selten und die werden dann meistens aus dem Deck rausgesucht. Das ist halt hiermit schon ein bisschen schwieriger.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich wollte nur sagen, ich habe viele Stimmen auch online gehört, die sagen, Opposition Agent ist so unfassbar broken, man kann sie nicht spielen, sie sollte sofort gebannt werden. Und to be fair, sie sieht jetzt nicht so ultra starkmäßig aus. Also ich finde, bei Jeweled Lotus hat man ein größeres Argument, wo man sagen könnte, okay, das könnte eventuell gebannt werden. Aber bis dahin.
Also den haben wir ja mit Absicht aus unseren Listen rausgelassen.
Eben. Und deswegen, Opposition Agent ist da eigentlich schon, es ist eine nervige Karte auf jeden Fall, aber auch eine spaßige Karte, wo ich denke, ja, okay, das ist so ein uniker Effekt, den kann man mal ruhig drin lassen. Ich bin auch, glaube ich, wäre auch nicht böse, wenn er gegen mich gespielt wird. Aber ja, auf jeden Fall auch eine sehr gute Karte, die du hier rausgesucht hast. Meine letzte Karte ist tatsächlich ist tatsächlich eine Karte, die einer der zwei wenigen Planeswalker, die es da gibt, und zwar Tavesh Zaad, Doom of Fools.
Fools.
Genau. Und zwar 5 Mana Legendary Planeswalker Zaad, 4 Loyalty, +2 create 2/0/1 Black Thrall Creature Tokens, +1 you may sacrifice another creature or planeswalker, if you do, draw 2 cards, then draw another card, if the sacrifice permanent was a commander, und -10 gain control of all commanders, put all commanders from the command zone onto the battlefield under your control. Tavish, that this creature can be your commander und Partner. Also der ultimative Planeswalker Commander quasi, yeah, allein wenn man die letzten beiden Zeilen von Text noch liest. Ich finde die Karte sehr interessant. Ich würde sie aber tatsächlich eher nicht als Commander spielen, wenn ich ehrlich bin, sondern tatsächlich als ein Support-Piece in ja, aristokratenmäßigen Decks.
Ja.
Einfach nur, weil quasi der wiederholte, also die Plus-1-Fähigkeit, diese You may sacrifice a creature, draw two cards, ist einfach quasi ein Village Rites, was eine sehr, sehr starke Karte im Standard und halt in allen anderen Sacrifice-Decks gerade ist. Und das wiederholbar mit einer Plus-Fähigkeit auf einen Planeswalker zu haben, ist schon ziemlich, ziemlich stark. Oder was hältst du von der Karte?
Also tatsächlich habe ich mich bei uns in der Playgroup ein bisschen umgehört und viele Leute sind gerade diese Kreatur super hart am haten.
Echt? Wie kommt's?
Nicht diese Kreatur, diesen Planeswalker. Es kommt tatsächlich durch die Ulti, weil viele Leute von Rise of the Dark Realms schon sehr, sehr genervt waren.
Mhm.
Weil man eben alle Kreaturen aus allen, also es ist praktisch ein Finisher.
Ja.
Die Ulti von dem hier ist ebenfalls ein Finisher, die relativ leicht erreicht ist mit einem Plus 2, der ihn auch noch beschützt, weil er kriegt zwei Thralls, die ihn einfach beschützen.
Ja.
Und dann hat man eben drei Turns Zeit, den Platz zu machen. Ansonsten holt er alle Commander sogar aus der Commander-Zone raus.
Das ist halt wirklich.
Das ist ziemlich mächtig, weil wenn sie wieder in die Commander-Zone reingehen, sind sie ja schon einmal aus der Commander-Zone raus gewesen.
Ja. Das ist absolut richtig. Also es ist schon ziemlich crazy, ein sehr starker Commander. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle belassen wir es für heute. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche noch mal mehr über Commander Legends Spoiler reden. Bis dahin sollten wir, glaube ich, das komplette Set haben. Und sonst reden wir über alles, was in der Welt von Magic so abgeht. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank, Marc, an dich, dass du auch diese Folge wieder dabei seist. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.